Wie schön wäre es, wenn Kämpfer nur im Kino vorkämen. Rocky, Kung Fu Panda, Karate Kid. Wie schön wäre es, wenn Kämpfer nur ein Begriff wäre, den wir mit Sportarten in Verbindung bringen. Karate, Judo, Fechten, Capoeira, Ringen, Jiu-Jitsu, Boxen. Doch überall, wo wir hinschauen, sehen wir, dass es anders ist. In Serien, in Filmen, in den Nachrichten, in Familien, in der Gesellschaft, in mir selbst. Überall, wo ich hinschaue, wird gekämpft. Nicht aus Freiwilligkeit sehr oft, aber es wird gekämpft. Ich mag Sportarten eigentlich gar nicht. Auch so Boxen, das ist gar nicht mein Ding. Und doch bin auch ich ein Kämpfer. Und damit meine ich, auch ich habe zu kämpfen. Das Leben fordert uns heraus. Es fordert uns auf, zu kämpfen, immer wieder. Ich kämpfe immer wieder mit Heimweh, mit dem Vermissen meiner Familie und Freunde aus Brasilien. Manch andere haben oder sind dabei, Krankheiten zu bekämpfen. Diabetes, Krebs, Depression, ein Tumor, Symptome oder Langfolgen von Covid-19. Wieder andere ringen mit sich selbst, mit Verletzungen der Vergangenheit, mit unerfüllten Träumen, mit Ungewissheiten der Zukunft, mit Einsamkeit, mit Druck, mit dem Aussehen. Unser Leben wird und ist dadurch gekennzeichnet, dass wir immer wieder kämpfen müssen. Und auch die Bibel ist voll mit solcher Kampfgeschichten. Es gibt einen Kampf, den ich besonderes finde. Auf der einen Seite Jakob, ein junger Mann. Auf der anderen Seite ein Mann, dessen Namen wir nicht kennen, doch dessen Identität uns später verraten wird. Wir schauen uns kurz diese Geschichte von Jakob mal an. Er ist Enkelsohn von dem berühmten Abraham. Und zu kämpfen begann er schon im Mutterleib. Wir hörten in der Schriftlesung, Rebekka, seiner Mutter, sagte, jetzt bin ich endlich schwanger, warum müssen sich meine Kinder nun ausgerechnet bekämpfen? Bei der Geburt hielt Jakob die Ferse seines Bruders Esaus fest. Festhalten. Festhalten ist für Jakob ein wichtiges Thema. Werden wir später nochmal erfahren. Wir hörten auch, dass Jakob der Lieblingssohn von Rebekka war. Esau dagegen war der Lieblingssohn von Isaak. In Jakobs Familie ging es rund. Vielleicht kennen wir das. Rebekka, seiner Mutter, nötigte ihn, den Segen des Erstgeborenen von Esau zu stehlen. Der Segen und das Erbe waren exklusiv für den älteren Sohn bestimmt. Isaak, der Vater, war schon blind und sehr alt und so erkannte er nicht, wer vor ihm steht und diesen Segen verlangt. Jakob gab sich als Esau aus und bekam so den Segen des Vaters. Er hat seinen Vater und vor allem seinen Bruder um das Erstgeburtrecht und den Segen betrogen. Ein großes Familiendrama. Esau bat den Vater, segne auch mich. Doch der Vater konnte den Segen nicht zurücknehmen und ein zweiter konnte er auch nicht geben. Und so war klar, Esau, der Ältere, musste sich jetzt Jakob unterordnen. Er musste jetzt Jakob dienen. Und das kam aber erstmal nicht so. Esau wollte seinen Bruder töten. Das war das, was er vorhatte. Und deshalb musste Jakob fliehen. Er flog und Asyl fand er im Haus seines Onkels Laban. Der nahm ihn herzlich auf. Jakob arbeitet dort für ihn. Er hat geheiratet, nämlich mit Lea und Rahel. Er bekam 11 Kinder und wohnte eigentlich im Wohlstand. Doch dann gab es wieder Streit. Und wir lesen in 1. Mose 31, bald kam Jakob jedoch zu Ohren, wie Labans Söhne über ihn schimpfen. Jakob hat alles von unserem Vater gestohlen. Er ist auf Kosten unseres Vaters so reich geworden. Und Jakob fiel auf, dass Labans Verhältnis zu ihm gegenüber früher merklich geworden, abgekühlt war. Jakob ist jetzt nicht nur mit seiner eigenen Familie, sondern auch mit der Schwiegerfamilie in Streitigkeiten geraten. Was für ein Kampf! Und schon wieder musste Jakob fliehen. So nahm er seine Frauen, Kinder, Schafe, Ziegen, Kamele, alles, was er hatte, was er sich erarbeitet hatte, und flog Richtung alte Heimat. Ja, er flog Richtung Esau. Jakob ahnte nicht, dass auf dieser Reise er den Kampf seines Lebens haben würde. Er ist unterwegs, bereitet sich auf das Wiedersehen mit seinem Bruder vor, er schickt sogar ein paar Geschenke vor, um ihn zu besänftigen. Und dann lesen wir folgende Geschichte. Jakob dachte: Ich will ihn, sein Bruder, milde stimmen mit dem Geschenk, das ich vorausschickte. Erst dann will ich ihn selbst sehen. Vielleicht nimmt er mich freundlich auf. Er schickte also die 4 Viehherden schon voraus, blieb aber selbst über Nacht im Lager. Mitten in der Nacht stand Jakob auf und überquerte den Jabboksfluss an einer seichten Stelle, zusammen mit seinen beiden Frauen, den beiden Mägden und den 11 Kindern. Auch seinen Besitz brachte er auf die andere Seite, nur er blieb noch allein zurück. Plötzlich stellte sich ihm ein Mann entgegen und kämpfte mit ihm bis zum Morgengrauen. Als der Mann merkte, dass er Jakob nicht besiegen konnte, gab er ihm einen so harten Schlag auf das Hüftgelenk, dass es ausgerenkt wurde. Dann bat er: Lass mich los, der Morgen dämmert schon. Aber Jakob erwiderte: Ich lasse dich nicht eher los, bis du mich gesegnet hast. Wie heißt du? Fragte der Mann. Als Jakob seinen Namen nannte, sagte der Mann: Von jetzt an sollst du nicht mehr Jakob heißen. Du hast schon mit Gott und mit Menschen gekämpft und immer gesiegt. Darum heißt du von jetzt an Israel. Wie ist denn dein Name? Fragte Jakob zurück. Warum fragst du? Entgegnete der Mann nur. Dann segnete er ihn. Ich habe Gott gesehen und trotzdem lebe ich noch, rief Jakob. Darum nannte er den Ort Phnuel, Gesicht Gottes. Die Sonne ging gerade auf, als Jakob weiterzog. Er hinkte, weil seine Hüfte ausgerenkt war. Jakob hatte einige Kämpfe hinter sich, vor allem innere Kämpfe. Der Betrug gegenüber seinem Vater und Bruder hatten sicher große Wunden hinterlassen, vielleicht auch schlechtem Gewissen. Dann noch der Streit mit dem Schwiegervater, jetzt muss er sich auf den Weg machen. Er hofft auf Versöhnung mit Esau. Doch dann stellt sich ihm nun ein Mann in den Weg. Mitten in der Nacht, als er ganz alleine war, als er nichts sehen konnte, dieser Mann greift an. Es kommt zum Ringkampf. Beide sind anscheinend gleich stark. Da holt der Mann zum Knockout aus und donnert Jakob die Faust auf die Hüfte. Die Hüfte ist ausgerenkt. Offensichtlich hat der Mann damit gerechnet, dass Jakob jetzt aufgibt und ihn loslässt. Doch es kommt anders. Jakob hält an dem Fremden fest. Der, der ihn angegriffen, mit ihm gerungen, gekämpft, ihm geschlagen und ihm seine Behinderung zugefügt hat. Jakob hält ihn fest, um von den Fremden den Segen zu erlangen. Der Fremde fragt Jakob nach seinem Namen und gibt ihm einen neuen. Israel sollst du heißen, denn du hast mit Gott und mit Mensch gekämpft und hast gesiegt. Jetzt wird es Jakob klar. Dieser fremde Kämpfer war Gott höchst persönlich. Demnach finde ich es mega spannend an dieser Stelle, dass ganz am Anfang der Bibel Gott schon auf Augenhöhe Mensch geworden ist. Schon hier kommt Gott einen Menschen so nah wie bis Weihnachten nicht mehr, bis er dann als Kind in der Krippe liegt. In dieser Geschichte stellt sich Gott geheimnisvoll dar. Als ein Kämpfer, der von einem gewöhnlichen Mann festgehalten und sogar besiegt werden kann. Und ich frage mich, ob wir aushalten können, wie Gott sich hier vorstellt. Er stellt sich einen Mann, einen Menschen in den Weg. Er ringt mit ihm, er schlägt ihm, er bringt ihn einer Behinderung bei und dann segnet er ihn. Jakob ringt mit Gott. Und ich glaube, dass das uns bekannt ist. Auch wir ringen und kämpfen mit Gott über viele Themen. Warum müssen Kinder vor ihren Eltern sterben? Warum werden Menschen wie Abfall, wie eine Ware behandelt? Warum fällt es mir so schwer, mich selbst zu akzeptieren? Warum muss ich ständig auf meinem Gewicht und meinem Aussehen achten? Warum müssen Herrscher in der Welt anderer Menschen und Nationen unterdrücken und so viel Leid zufügen? Warum gibt es so viel Elend auf dieser Welt? Warum? Gott ist und bleibt geheimnisvoll. Und auch wenn wir Menschen vieles zu verantworten haben, wir sind nun mal alle Arschlöcher. Einige Fragen bleiben dennoch offen. Vieles ist unerklärlich. Diese Geschichte erzählt von einem geheimnisvollen Gott, dessen Handel und dessen Nichthandel wir oft nicht verstehen. Auch im Neuen Testament spricht die Bibel von einem Gott, der auf Augenhöhe zu den Menschen kommt. Liebe Gemeinde, ich weiß nicht, warum Gott Leid zulässt. Aber was ich weiß, ist, dass ich Gott nicht egal bin. Das zeigt er mir, als er Mensch wurde und aus Liebe für mich, für uns am Kreuz starb. Gott nimmt unser Elend, unser Leiden so ernst, dass er bereit war, es selber auf sich zu nehmen. Und auch Jesus hatte einige Kämpfer. Er ist geschlagen worden. Auch er fühlte sich von Gott verlassen. Auch er hat Spuren des Gotteskampfes davongetragen. Gott hat ihn zwar auferweckt, aber durch den durchbohrten Händen sind ihn geblieben. Wenn wir eines Tages vor Jesus stehen, dann werden wir nicht nur seine Herrlichkeit sehen, sondern auch seine Narben. Und auch wir tragen Narben aus den Kämpfen unseres Lebens. Manche Narben sind körperlich sichtbar, andere sind seelischer Natur. Viele Fragen werden bis zum Schluss unbeantwortet bleiben. Und ich frage mich, was soll ich mit all den unbeantworteten Fragen anfangen? Jakob hat sicherlich vieles nicht gewusst und verstanden, doch er entscheidet sich, dennoch an Gott festzuhalten. Das ist eine Herausforderung. Ringen mit Gott, keine Antworten zu bekommen und dennoch an Gott dranbleiben und festhalten. Leid, Schmerz, Krankheiten, Krieg. Ich glaube, dass wir das alles nie loswerden. Das gehört zum Leben anscheinend dazu. Und jeder Einzelne von uns hat ja seine eigenen Kämpfe. Die Frage ist nicht, ob wir kämpfen, sondern ob wir alleine kämpfen. Kämpfen wir uns alleine durchs Leben oder machen wir es wie Jakob, der an Gott festhielt, auch dann, wenn er mit ihm zu kämpfen hatte? Ich glaube, dass ohne Gott das Leben nicht unbedingt einfacher wird. Mit Gott habe ich mitten im Leid immer noch eine Perspektive und Hoffnung. Und diese Hoffnung ist die Hoffnung auf eine neue Welt. Ja, vielleicht ist es weit weg, aber es ist eine Hoffnung. Gott gibt uns das Versprechen, dass der Tag kommen wird, an dem kein Leid mehr geben wird. Keine Tränen mehr, kein Krieg, kein Virus, kein Schmerz. Und das ist für mich kein bloßes Trostpflaster für das Leben, das wir nie hatten, sondern das ist diese Verheißung von einem Leben, wonach wir uns schon lange und schon immer sehnten und was wir immer wollten. Dieser Tag wird kommen. Und bis dahin müssen wir ringen und kämpfen. Bis dahin müssen wir ringen und kämpfen. Und das ist mühsam. Jakob erlebt und zeigt uns eine der schmerzlichen, aber auch wichtigsten Erfahrungen mit Gott. Ja, Gott stellt sich mir manchmal gewaltig in den Weg, wenn meine Pläne zerplatzen, wenn etwas Unerwartetes passiert. Ja, er fügt mir Schmerzen zu, wenn ich leiden muss oder das Leid anderer mich trifft, wenn meine Fragen unbeantwortet bleiben, wenn ich durch finstere Täler gehen muss. Ja, er zeigt sich manchmal von seiner dunklen Seite, wenn ich das Gefühl habe, von ihm verlassen zu sein, wenn er schweigt und so manches zulässt. Ja, ich habe oft keine Ahnung, warum all das so ist, aber er segnet mich doch. Diese Erfahrung ist eine der wichtigsten Erfahrungen mit Gott, aber er segnet mich doch. Und mit Segen meine ich nicht einen besonderen Schutz oder eine Garantie, dass uns nichts widerfahren wird. Gottes Segen ist kein Schutzversprechen, sondern ein Versprechen seiner Zuwendung. Für mich heißt Gottes Segen sein Zuspruch und Versprechen, dass er sich mir zuwendet und mich begleitet. Durch seinen Segen spricht Gott mir zu: Charles, ich lasse dich nicht los. Ich lasse dich nicht los. Ich halte dich fest. Nein, Gott verhindert vieles nicht und ohne Narben werden wir nicht durchs Leben kommen. Aber Gott sagt durch Jesus: Ich bleibe bei dir. Ich bin bei dir. Ich trage dich durch die schweren Zeiten und dunklen Täler hindurch. Ich lasse dich nicht im Stich. Ich kämpfe mit dir und ich kämpfe für dich, auch wenn du das nicht siehst und dich verlassen fühlst. Ich segne dich, weil ich dich liebe, weil du es mir wert bist. Und weil das so ist, will ich, so wie Jakob, mich fest an diesen Gott klammern. Manchmal mit Klagen, mit Tränen, mit Verletzungen, erschöpft und voller Zweifel, manchmal mit Unverständnis, aber dennoch will ich dranbleiben und festhalten, mit Vertrauen, mit Hoffnung. Am Ende der Geschichte lesen wir: Die Sonne ging gerade auf, als Jakob weiterzog. Er hinkte, weil seine Hüfte ausgerenkt war. Wir werden aus den Kämpfen unseres Lebens Narben davontragen. Doch am Ende geht die Sonne auf. Nein, das Leid ist nicht das Ende. Am Ende stehen wir vor Jesus. Und dann gehen wir hinein in einem ewigen, leidenfreien Neuanfang. Das ist unsere Hoffnung. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Dieser Sonntag heißt im Kirchenjahr Esto Mihi. Esto Mihi, also sei mir. Es geht um die Spannung zwischen Leiden und Jesus nachfolgen. Viele Bibelverse beginnen mit Esto Mihi, sei mir. Meistens sind es Bibelverse von Menschen, die sich in einem Kampf befanden und zu Gott gebetet haben. Ich möchte gerne beten mit Bibelworten, die mit Esto Mihi anfangen und mit Zeilen aus Lieder. Wir beten. Herr, unser Gott, dich zu verstehen, das sprengt unser Denken. Du kennst unsere Kämpfe, du weißt, was uns das Leben schwer macht. Esto Mihi, sei mir ein starker Fels und eine Burg, sodass mir geholfen wird. Sei mir gnädig, Herr, denn ich bin schwach. Sei mir gnädig und erhöre mein Gebet. Sei mir nicht ferner, denn die Angst ist mir nah. Sei mir Sünder gnädig. Sei mir gnädig Gott, denn man will mich zu Strecke bringen. Täglich bekämpfen und bedrängen sie mich. Sei mir ein Freundeschenke. Sei mir ein Heimatgeber. Sei mir mein Friedensbringer. Jesus, du liebst den, der es nicht verdient hat. Du hilfst dem Schwachen aufzustehen. Du willst den Tod für meine Rettung. Du gibst mir Kraft, nach vorn zu sehen. Es gibt keinen, der dir gleicht. Und du, mein Gott, du bist größer, du bist höher und weiter als den Himmel. Deine Liebe, die ist tiefer als das Meer. Und was du sagst, das bleibt. Das bleibt für alle Zeit. Darum halte ich fest an dir. Darum halte ich fest an dir. Amen.